Ja, so ein kleiner Ausschnitt zu der Vielfalt von Familie. Und ich meine, wenn man das so sieht, da überwiegt eigentlich die Freude, da überwiegt der Dank. Und gleichzeitig ist Familie, das wissen wir alle auch, unendlich herausfordernd, spannend. Familie fordert von uns ganz oft auch Hochleistung. Und manches geht dabei auch mal daneben. Familie gelingt nicht immer. Familie ist oft in ganz schwierigen Situationen, Momenten und gleichzeitig, ja, auch wenn Papa, Mama sein und Kinder sein nicht immer leicht ist, ist es doch etwas total Wertvolles und auch sehr, sehr Spannendes. Die Serie zu diesem Titel, die meisten kennen die Serie wahrscheinlich vielleicht gar nicht, die lief von 87 bis 97, also schon lange her, als diese Sitcom-Serie lief und so diese Familie, ja, das war so Anregung zum Titel, aber man muss die Serie auch gar nicht kennen. Man merkt ganz einfach, Familie, ja, ist ein Geschenk auf der einen Seite und auf der anderen Seite manchmal auch nervig. Kinder sagen manchmal, Mama, Papa, du nervst, aber es gibt auch die andere Seite, ne, dass wir zu den Kindern sagen, hey, du nervst. Und trotzdem, better together. Trotzdem ist es doch etwas total Wertvolles, Familie zu erleben. Auch wir als Gemeinde ein Stück Familie zu erleben, zu merken in aller Unterschiedlichkeit. Und wir sind so bunt gemischt auch heute Morgen hier. Und das ist doch etwas total Schönes und auch ganz arg Wertvolles. Und auch wenn man manchmal lieber alleine wäre und vielleicht manchmal auch das Alleinsein braucht, am Ende ist es trotzdem besser zusammen und besser gemeinsam. Das ist auch unsere eigene Geschichte. Brigitte und ich, wir haben, für die, die es nicht wissen, 4 Kinder. Die sind alle erwachsen, die leben nicht mehr bei uns zu Hause. Das ist was Schönes, die kommen für eine Zeit, dann ist es wunderbar und irgendwann reisen sie dann auch wieder ab. Und dann... dann empfindest du auf der einen Seite Schmerz und gleichzeitig sagst du, es ist alles auch gut, wie es ist. Weil zu den 4 gehören 3 Schwiegerkinder und 4 Enkelkinder. Das 5., das verzögert sich ein bisschen, das hatte Termin am 1. März, aber irgendwann wird es dann jetzt kommen. Und deshalb, meine Frau schaut immer aufs Handy, ich habe meins trotzdem lautlos, also mich kann man da nicht erreichen. Ne? Das berührt oder betrifft mich ja erstmal dann, wenn das Kleine dann oder die Kleine, der Kleine, wir wissen es noch nicht, was es wird, oder es ist ja schon da, aber wir wissen es noch nicht, wenn es dann mal da ist, dann entdecken wir, was da geworden ist. Und wir merken, heute können wir locker und entspannt zurückschauen. Wenn du mittendrin steckst, ist es nicht immer so locker und so entspannt. Und von dem her merke ich, heute bin ich eher mal gefragt, als ja, wenn es um irgendwas Praktisches geht, schreibt der Sohn, Papa, schau mal, wann hast du wieder Termine, wann kannst du kommen, wann kannst du helfen? So, das sind so die Themen. Oder mal Beratung, wobei die Beratung auf beide Seiten geht. Ne? Es gibt auch Themen, da brauche ich Beratung. Ne? Da brauche ich die Erfahrung und das Know-how der jungen Generation. Also es ist heute etwas total Entspanntes. Und wir waren und wir sind keine perfekte und keine heile Familie. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, wir haben tiefe Brüche miteinander durchgestanden, Schmerzen. Und am Ende des Tages kann ich nur sagen, Gott, was wir heute haben und erleben, es ist nicht unser Verdienst, es ist einfach auch ein Geschenk von dir, dass wir erleben dürfen. Unsere Kinder, die sind eigenständig, selbstständig, die verdienen mehr wie Papa und Mama zusammen, ja, also das ist ohne Frage, ne? Also da haben wir auch wirtschaftlich nicht irgendeine Verantwortung dahingehend, die leben ihr Leben, Und wir können sagen, es ist ein Geschenk, es ist nichts, was wir in irgendeiner Weise verdient hätten oder wozu wir, ja, jeder so wie er kann, was beigetragen hat. Aber dass es so ist, das ist nichts, was wir in unseren Händen haben. Und deshalb so mein erstes Versuch, nicht perfekt zu sein. Weil wenn wir das versuchen, dann bauen wir irgendeine heile Welt auf oder versuchen, ein heiles Bild, eine heile Welt zu präsentieren. Und das ist meistens nicht so gut. Meine Tochter, das ist schon lange her, das, weil hier ist ja selten mal im Gottesdienst, sie konnte mal zu mir sagen, ich kann es nicht mehr wortwörtlich formulieren, aber sinngemäß: Papa, warum bist du auf der Kanzel so locker, entspannt und fröhlich? Und zu Hause erlebe ich dich manchmal ganz anders. Ja, Kinder sind unendlich ehrlich auch. Da war sie nicht klein, da war sie schon durchaus eine reifere Persönlichkeit, wo sie einfach mal mir den Spiegel vorgehalten hat, wie ich denn manchmal wirklich bin. Und steigen wir mal ein in Bibel. Ich habe es mal so genannt, Reality-TV der Antike. Weil die Bibel präsentiert uns keine heilen Familien. Ich finde, es ist ja irgendwie mal eindrücklich. Also natürlich gibt es da gute, schöne, wertvolle Momente, aber du wirst mit Geschichten konfrontiert, wo du nur sagen kannst, nett ist es nicht mehr. Manches ist furchtbar schrecklich. Wenn man einfach mal darüber nachdenkt, wie fing denn das an, ganz am Anfang? Der Kain aus lauter Neid und Eifersucht bringt er seinen eigenen Bruder um. Das ist ganz am Anfang der Bibel, da ist keine heile Familie. Wo ist dein Bruder? Ist die Frage, die Gott ihm stellt. Und da merken wir, ja, auch wenn wir weiterlesen, wenn wir Abraham und Sarah anschauen, ich will nur mal ein paar Facetten aufleuchten lassen, es reicht ja nicht, durch die Bibel zu gehen heute Morgen, aber mal so ein paar Schlaglichter. Abraham und Sarah, da ist auf der einen Seite eine große Verheißung und doch viel Menschliches. Versuchen, dahin zu kommen, was man denn meint, was denn Gottes Ziel wäre. Das Ergebnis ist eigentlich, dass ein Sohn weggeschickt wird, weil auf ihm wohl nicht die Verheißung ruht. Und was daraus für Not und Schmerz entsteht, das können wir nur versuchen, ein Stück weit nachzuempfinden, nachzufühlen. Und am Grab des Vaters, da treffen sich die beiden Brüder nach langer Zeit, der Isaak und der Ismael, und begraben ihren Vater, vielleicht damit ein Stück auch Feindschaft oder was auch immer. Es geht ja spannend weiter, auch Isaak und Rebekka, eigentlich eine Liebesgeschichte. Wenn du das liest, du denkst, wow, so traumhaft starten. Also das erste Buch Mose, wenn du es noch nicht gelesen hast, ich kann es dir nur mal empfehlen, ist der beste Roman, Genesis zu lesen mit all diesen Familiengeschichten. Und da entdeckst du so viel auch vielleicht aus dir selber, Isaak und Rebekka, eine anfängliche Liebesehe entwickelt sich zu einem der größten Dramen, die auch in den Generationen danach sich irgendwo immer wieder wiederfindet, weil jeder so seinen Lieblingssohn hat. Und da lernen wir schon mal ganz viel, was so irgendwie ganz daneben ist. Und der eine den liebt und der andere den anderen, und die das spüren und der eine gegen den anderen ausgestochen wird, da denkst du, wie kann das passieren? Aber es passiert leider oft, wahrscheinlich bis in unsere heutige Zeit. Da wird gefeilscht, gelogen, um den Familiensegen zu bekommen. Der eine Sohn, der Esau, heiratet unglücklich und Jakob muss fliehen. Und der Bruderzwist, der bewegt diese beiden Brüder über Jahre, eigentlich Jahrzehnte. Und als sie sich dann irgendwann wieder begegnen, da weiß Jakob nicht, ob es sein Leben kostet. Und er erlebt eigentlich einen Bruder, der ihm um den Hals fällt. Also gar nicht mehr wissen, wo der andere sich irgendwo befindet. Völlig losgelöst, sein eigenes Bild gebaut. Wie oft passiert das in Familien? Wir bauen unser eigenes Bild vom anderen, ohne zu wissen, wo der andere denn wirklich steht. Und dann der liebe Jakob, der hat tiefe Gottesbegegnungen. Aber in seiner Schleue geht er oft Wege, die sind nicht wirklich immer so ganz geradlinig. Und er erlebt daraus auch manche Not und trotzdem bekommt er 12 Söhne, eine Tochter, aber auch die Geschichte ist voller Trauma und Dramas, weil auch er einen Lieblingssohn hat, den er über alles hegt und pflegt und die anderen meinen, wir sind vergessen, sodass es schlussendlich dazu kommt, dass ein Josef von ihnen verkauft wird an die Geschichte. Ich kann sie nicht erzählen heute Morgen, aber wir sehen, was da passiert. Patchwork-Familie live in der Bibel, also damals, ne? Weil was war das? Das war Patchwork. Ja, die Herausforderungen, die man einfach erlebt, wenn Familie so zusammengewürfelt wird mit all den Herausforderungen. Und das ist unsere Realität heute, auch Realität, in der du an der einen oder Stelle vielleicht drinsteckst. David, der Jüngste, wenn wir ein bisschen weiter blättern, wird völlig vergessen. Alle werden eingeladen, da beim großen Dinner dabei zu sein. Naja, David, der braucht nicht kommen, ne? Brauchen wir nicht bei dem Fest. Aber auch im Neuen Testament, auch bei der Familie von Jesus, läuft es nicht alles so wunderbar. Wenn du mal denkst, ne, Georg hat vorher gesagt, denkt dran, dass ihr eure Kinder nachher wieder abholt, ne? Nee, Josef und Maria, die haben mal nicht dran gedacht, dass ihr Sohn doch irgendwie mit ihnen auf die Reise ging. 3 Tage später haben sie irgendwie gedacht, du liebe Zeit, ne, der fehlt ja noch. Klar, Großfamilie, da kann man irgendwo unterkommen, aber irgendwie war es dann doch spannend nach einer gewissen Zeit. Denkst du, was für eine Fürsorge, wenn wir sagen Rabeneltern. Das ist aber bestimmt nicht berechtigt, aber so kommt es einem ja vor. Und dann seine Geschwister, die wollen ihn mal so aus der ganzen Szene herausholen und sagen, der ist völlig daneben, der ist völlig abgedriftet, der ist verrückt, der hat den Verstand verloren. Also die Bibel zeichnet so ehrliche Geschichten, nimmt uns hinein in die Realität des Lebens mit den Begebenheiten, die die Bibel uns vor Augen führt von den Menschen der Antike, der damaligen Zeit. Da gibt es Neid, Eifersucht, Streit, Ausgrenzungen, Brüche, alles, was wir ja irgendwo auch kennen. Wenn wir zu einem Gedanken kommen, was für Werte will uns das Neue Testament vielleicht mit auf den Weg geben, da fragen wir, was steht im Neuen Testament auch zum Thema Familie? Gibt es natürlich ganz viel auf der einen Seite und trotzdem gibt es so eine Haustafel, die wir im Kolosser- und im Epheserbrief finden, also so Grundwerte, die für das Miteinander doch gelten sollen. Und ich will mal in einen Text kurz mit euch reinschauen aus Kolosser Kapitel 3, Vers 20 bis 21. Da heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Schon mal ganz spannend ist, da wird nicht einseitig etwas gefordert, sondern wir merken, das hat ein Pendant, das hat eine Gegenseite. Und die eine Seite kann nur in irgendeiner Form auch gelebt werden, wenn die andere Seite auch da ist. Und wir merken, dieser Text startet eigentlich mit der Ehe. Er startet mit dem, wie Mann und Frau miteinander umgehen, mit welchen Werten sie leben. Und das wissen wir alle. Du kannst deinen Kindern alles erzählen. Was nehmen sie auf? Das, was du lebst. Das, was sie von dir lernen. Ohne Worte. Ich nehme sehr deutlich wahr, es ist wahr, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich entdecke viel von mir, auch von meinen Eltern, Gutes und nicht so Gutes. Ja, und wahrscheinlich ist es, wenn ich weiterschaue, ein Stück auch so. Und da merken wir, bevor wir irgendwo da einsteigen, das Leben, das da davor beschrieben wird, im Miteinander Vorbilder zu sein, das ist das Entscheidende. Wir können viel reden, aber unser Leben spricht mehr als alle Worte, die wir im Familienkontext und auch sonst sprechen. Und schön ist auch in diesem Wort, das wir so im Kolosser und auch im Epheserbrief lesen, und ich schließe da nicht nur die Väter, sondern die Mütter ja auch mit ein, es beruht, wie schon angedeutet, auf Gegenseitigkeit. Und da merken wir, diese Gegenseitigkeit ist so wichtig. Die Bibel sagt an einer Stelle im Buch der Sprüche, wer Wind sät, der erntet Sturm. Also die Frage ist, ne, was gibst du rein, was investierst du, was gibst du vor? Und so wie man in den Wald hineinruft, so gibt es ja auch ein bekanntes Sprichwort, schallt es auch heraus. Gehorsam ist ja etwas, das Wort fällt uns relativ schwer. Und wir denken, warum steht es so in der Bibel? Es geht hier nicht um Kadavergehorsam. Das wäre furchtbar. Und ich glaube, dass Eltern immer eine Aufgabe haben zu erklären, Verständnis für das auch zu vermitteln, warum es gewisse Rahmenbedingungen für das Miteinander gibt. Und die sind enorm wichtig. Und klar würde ich sagen, umso kleiner die Kinder sind, umso klarer sind die Vorgaben, umso größer, umso weiter und umso weicher werden sie. Aber ich meine auch, wenn Kinder nicht lernen, dass es Grenzen gibt, dass auch ein Stück ein Hören, weil Gehorsam kommt ja von Hören, wenn Kinder das nicht lernen, wie sollen sie es im Leben irgendwo lernen? Und wir alle müssen im Leben auch lernen zu hören und manchmal zu gehorchen. Das gehört zum Leben dazu. Wenn wir lernen, auch ein Stück zu verstehen. Natürlich gibt es manchmal keine Option, wenn Gefahr im Verzug ist, da gibt es nur eine klare Ansage, da gibt es nur ein klares Eingreifen, ohne Frage. Und schön ist die andere Seite, maßvoller und liebevoller Umgang, der Mut macht. Mir gefällt die Formulierung, ihr Väter, schließt die Mütter mit ein, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng. Vielleicht sind die Väter manchmal strenger, deshalb steht es da, gell? Die Mütter sind ja gerne ein bisschen weicher. Übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Also sprich, du musst deinen Kindern Mut machen fürs Leben. Das ist doch das Entscheidende. Wir wollen sie fähig machen, befähigen für das Leben, Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung stärken, nicht abhängig machen von uns selbst. Ich sehe in dir, ich entdecke in dir, das will ich fördern. In meinem letzten Abschnitt gebe ich einfach noch mal so ein paar Gedanken für den Familienalltag weiter. Und ich gebe es weiter aus diesem Grundgedanke, den Paulus mal in 2. Timotheus 2, Vers 2 sagt, was du von mir gehört hast, das vertraue auch Menschen an, die wiederum fähig sind, auch andere. Damit sage ich nicht, ich gebe euch was weiter, was ihr anderen geben könnt. Nein, ich will sagen, das ist das Geheimnis von Familie. Wir investieren etwas in Menschen, in eine junge Generation, in eine nachfolgende Generation, die wieder etwas weitergeht. Da entsteht Multiplikation, da entsteht Segen, wie es die Bibel beschreibt. Mal so ein paar Grundgedanken, die mir dazu einfallen. Der erste Grundgedanke ist der Liebe und Annahme, anstatt Leistungsdruck und falschen Erwartungen. Das ist für mich etwas ganz Grundlegendes. Natürlich bauen wir einen Rahmen, aber es ist so entscheidend, dass wir Liebe und Annahme unseren Kindern geben und schenken. Und das heißt, in ihrer Unterschiedlichkeit, denn Kinder sind so unendlich verschieden. Wir haben 4 und die 4 sind so verschieden. Und wenn man die alle über denselben Kamm schert, dann geht was schief. Wenn man von allen dasselbe erwartet, dann wird es schwierig. Unsere Kinder haben nicht alle dieselbe Schulausbildung und haben nicht alle denselben Beruf in unterschiedlicher Art, so wie es für jeden passt. Und es wäre schlimm, wenn wir unsere Kinder in irgendwas hineinpressen, weil wir etwas von ihnen wollen. Sondern es geht darum, was ist das für sie Passende? Eine spannende Frage: Müssen sich Eltern immer einig sein? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, es braucht die gleichen Grundleitlinien, die braucht es. Weil wenn du die nicht hast, dann spielen die Kinder mit euch. Dann entsteht da in der Mitte ein Spielfeld, da passiert alles, ne? Weil nicht gleiche Grundwerte da sind. Aber Mann und Frau in einer Ehe sind verschieden. Und ich glaube, gerade auch in dieser Unterschiedlichkeit, wie wir auch unterwegs sind, lernen die Kinder noch ein viel größeres Spielfeld, weil sie lernen nicht nur von mir, sondern sie lernen auch von meiner Frau. Sie lernen Unterschiedliches, weil wir verschieden sind. Und in der Weise, glaube ich, ist es auch wertvoll, und das müssen wir auch ehrlich zugeben, bei allem, wenn wir eine gleiche Grundleitlinie haben, wir sind verschieden. Und es ist heute noch so, dass bei manchen Themen, da kommen die Kinder nicht zu mir. Weil da der Papa nicht so viel Barmherzigkeit mit ihnen hat. Ne? Der ist da eher ein bisschen härter drauf. Da rufen sie bei der Mama an. Ne? Und dann gibt es andere Themen. Da würden sie jetzt nicht bei Brigitte anrufen, sondern da melden sie sich dann bei mir, weil sie wissen, wir zwei, wir ticken schon auch unterschiedlich, obwohl wir eine gleiche Grundlage haben. Kinder dürfen nie zum Spielball unserer eigenen internen Konflikte werden. Etwas ganz Wichtiges für mich ist Zeit schenken. Und es ist spannend, mit unseren Kindern heute darüber zu reden. Die erzählen uns manchmal Geschichten, von denen wissen und wussten wir gar nichts. Ne? Also das ist auch gut, finde ich. Ne? Dass wir nicht alles wissen, was da so immer passiert ist und war. Aber Zeit schenken. Und vielleicht ist es so auch ein Punkt, wo ich mich dann manchmal frage, habe ich meinen Kindern genug Zeit geschenkt? Wahrscheinlich kann man nie genug sagen. Aber das Thema Zeit ist so wichtig. Wenn wir meinen, dass wir Kinder damit beschenken, indem wir ihnen große Geschenke machen, indem wir meinen, wir müssten besondere Urlaube machen, das ist alles recht nett und gut. Aber die Zeit im Alltag, glaube ich, ist das größte Geschenk, was wir Kindern machen können. Zeit zuhören, Zeit auch mit ihnen was zu unternehmen, Zeit, wir haben viel gelesen, deshalb sind unsere Kinder, die sind alle Leseratten. Es geht auch in die nächste Generation weiter. Also meine Frau ist da die Stärkere, Brigitte ist noch mal mehr mit dem Lesen. Aber ich erinnere mich bis heute auch abends mal ein Buch vorzulesen. Das ist irgendwie so, einfach diese Zeit, das Thema Zeit. Zeit ist so wichtig. Glaube und geistliches Leben heißt für mich ganz einfach, ehrliche, authentische Vorbilder auch im Glauben zu sein. Mit den Höhen und Tiefen, die wir eben auch haben. Und das Nächste hört nie auf. Wir leben es heute wahrscheinlich viel intensiver, wie wir es je gelebt haben, weil wir mehr Zeit haben. weil die Kinder halt nicht mehr zu Hause sind, ist das Thema Gebet. Beten. Weil Gott bewegt Dinge, wenn wir sie ihm ans Herz legen. Vieles haben wir nicht in unserer Hand. Und dann ein wichtiges von Geburt an Lernendes ist sicher das Loslassen lernen und in die Selbstständigkeit führen. Das ist die wichtigste, ich glaube aber auch manchmal eine unserer herausforderndsten Aufgaben, weil wir wollen unsere Kinder beschützen. Wir wollen, dass ihnen nichts zustößt. Mich beschäftigt es heute viel mehr als zu der Zeit, als ich unsere Kinder erzogen habe. Es beschäftigt mich heute mehr, wenn ich an meine Enkelkinder denke, dass ich so sehr bete, dass Gott sie beschützt und behütet. Aber dieses Behüten und Beschützen wollen trägt in sich auch eine Gefahr. Wir müssen loslassen. Wir müssen Kinder in eine Selbstständigkeit führen. Wir müssen sie dahin bringen, dass sie das Leben lernen, alleine zu bewältigen. Und dass sie lernen, alleine Wege zu gehen. Wir hatten natürlich den Vorteil, deshalb passt es sicher nicht für eine Pfälzer Kleinstadtsituation oder Umgebung hier in der Südpfalz. Deshalb, unsere Erfahrungen sind andere. Die sind ein Großwerden in einer Großstadt in Stuttgart. Bei uns gab es kein Elterntaxi. Das gab es nicht. Die Kinder sind zu Fuß gegangen, die sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Ne? Die wurden von uns nicht gefahren, sondern sie mussten ihre Wege selber gehen, mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Meine Frau ist ja in ihrem ersten Beruf Bankkauffrau. Die hat unsere Kinder sehr früh gelernt, mit dem Geld umzugehen. Die hatten alle recht früh ihr eigenes Bankkonto. Und nicht nur so für das Taschengeld, für das, was man sich so gerne wünscht. Nee, sehr früh für, also sehr früh, wo sie es konnten, auch für ihre Kleider und so weiter, sodass sie selber Entscheidungen treffen mussten. Ich glaube, das ist so wichtig, so früh Menschen ranzuführen, Kinder heranzuführen, dass sie eigene Entscheidungen treffen. Ziel all dessen, was wir investieren, ist, wir wünschen uns, dass Gott es uns gelingen lässt, dass wir Menschen, dass wir in eine junge Generation investieren, in Kinder investieren, die zu eigenständigen, reifen Persönlichkeiten werden. Das ist, was Gott sich wünscht. Wir sind nicht perfekt, damit will ich eigentlich schließen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das mitnehmen. Wir alle haben unter unseren Eltern auch gelitten. Ich habe gute Eltern gehabt, darf ich sagen, aber keine perfekten Eltern. Und wir sind dann manchmal der Meinung, wir machen es besser, aber auch wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht perfekte Eltern sind. Wir machen Fehler, wir leben aus der Gnade, wir leben aus der Vergebung. Und das ist etwas so Wichtiges. Es ist so entscheidend wichtig, dass wir auch unsere eigenen Fehler sehen. Ich glaube, manche der schmerzvollsten Momente für mich waren die, wo ich mich bei meinen Kindern entschuldigen musste. Ist nicht einfach. Aber auch das ist wichtig. Manchmal war das relativ schnell. Ich weiß aber noch, mit einem Sohn habe ich, als wir dann miteinander sein Zimmer geräumt und er so in seine nächste Phase gegangen sind, da haben wir noch mal das eine oder andere besprochen, wo ich eigentlich so Momente hatte, wo ich wusste, ich war völlig daneben. Ich habe viel zu viel von ihm erwartet. Und wo wir darüber noch mal sprechen konnten, auch unsere eigenen Fehler eingestehen, auch vor den Kindern. Aber hier ist etwas ganz Wichtiges. Die Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, passt perfekt auch zu diesem Thema. Und wir merken am Ende, wir stecken nicht drin, aber in unserem Chaos und mitten in unseren Sorgen dürfen wir wissen, dass Gott einfach regiert. Und dieses Lied, das wir miteinander singen, glaube ich, passt sehr gut jetzt. In meinem Chaos, in allen Fragen, schaue ich auf zu dir. Ja, manchmal schrecklich nette Familie. Ne? Du empfindest es manchmal wie so ein Chaos. Ja, warum? Denn tief in meinem Herzen will ich verstehen, dass du mich treu umgibst. Nicht nur mich, sondern auch meine Kinder, die Enkelkinder, die Generationen. Niemals lässt du mich, lässt du uns fallen. Was für ein Bekenntnis. Ich lade uns ein, dass wir mit diesem Lied so nochmal dieses Thema auf uns wirken lassen. Du bist Teil von Familien, ganz unterschiedlicher Facette. Du empfindest vielleicht heute Morgen, nee, ich habe gar keine Familie. Ich will dir Mut machen, dass du entdecken darfst, dass in unserer Gemeinschaft, in unserem Miteinander als Menschen auch Menschen da sind, wo du Familie, wo du Miteinander erlebst. Ich wünsche mir, dass Gemeinde für dich so ein Moment ist, auch wo du Familie, ein Aufgenommen, angenommen sein, ein Erleben der Gemeinschaft und des Miteinanders erlebst. In meinem Chaos, in allen Fragen, ja, lasst uns aufschauen zu unserem Gott.